Talk, der Pro Wrestling Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und der Preview auf AEW Double or Nothing 2020. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, der ist am Vatertag, der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Morgen, Vater Shaggy.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich weiß ja gar nicht, ob ich Vater bin, weil ich die geschickteste aller Verhütungsmittel nutze. Ich gebe meine Adresse nicht raus, wenn ich morgens verschwinde.
Den Gag hast du, glaube ich, auch schon 1000 Mal gemacht.
Ich weiß, ich habe ja nicht so viele Gags.
Das ist das Problem. Es ist Feiertag, draußen scheint die Sonne und wir haben uns trotzdem gedacht, wir setzen uns mal hin und quatschen ein bisschen über AEW Double or Nothing. Kam ja ein bisschen kurz AEW vielleicht in den vergangenen Wochen bei uns, deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, da hauen wir doch nochmal ein Special hier bei Patreon und bei Steady für euch da draußen raus, dass ihr auch ein bisschen was zu hören habt an diesem wunderbaren Frühlingstag. Shaggy, AEW Double or Nothing, wie ist deine Befindlichkeit, was den Event angeht?
Ja, ich glaube, man hat sich auch bei AEW auch länger überlegt, ob man es wirklich stattfinden lässt. Man hätte die Wochenshows stattfinden lassen, beziehungsweise war man sich ja nicht sicher, ob man es in Versus Nevada hätte es ursprünglich stattfinden sollen, glaube ich. Man war sich ursprünglich nicht sicher, wird es jetzt so, kann man es jetzt machen, kann man es nicht. Als es dann klar war, hatte man ja schon einige der Wochenshows aufgezeichnet gehabt und deswegen waren einige der Matches, die hier stattfinden, die konnten jetzt nicht so lange aufgebaut werden, so wie man es bei AEW normalerweise gewohnt ist. Ich glaube, sonst wäre das natürlich eine richtig, richtig gut aufgebaute Card gewesen. So ist ein bisschen was erst kurzfristig auch dazu gekommen. Aber okay, ich freue mich trotzdem irgendwie darauf, auch wenn ich immer noch nicht ein großer Fan davon bin, dass man aufzeichnet während Corona.
Das ist natürlich auf jeden Fall so. Das ist ein Problem. Es hätte ursprünglich natürlich im MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada stattfinden sollen, wie du schon richtig gesagt hast. Findet jetzt dann erneut, wie auch die Weeklies in Jacksonville, Florida, im Daily's Place statt. Und natürlich auch ein Match dann im IAA Bankfield. Da werden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Bei mir ist es ganz ähnlich wie bei dir. Also man muss sagen, AEW macht noch das Beste, finde ich, aus der aktuellen Situation. Man hat ja auch so ein bisschen improvisiert, was die Zuschauer angeht, dass man dann immer wieder ja Heel- und Face-Wrestler irgendwie in die Arena mit reinbringt, die dann für ein bisschen Stimmung sorgen und für ein bisschen Leben innerhalb der Arena sorgen. Und tatsächlich hat das bei mir dafür gesorgt, dass ich mir das noch wieder ganz gerne anschaue, muss ich sagen. Bei WWE habe ich da so meine Probleme mit in den komplett leeren Arenen, weil das einfach zu, wie soll man sagen, zu isoliert sich anfühlt. Jetzt bei AEW ist es eben ein bisschen anders. Und ich mag es übrigens auch, dass AEW die Situation klar thematisiert immer wieder während der Shows und immer wieder darauf eingeht und sagt, hier, bei uns wird getestet, wir halten uns an die Richtlinien und solche Geschichten. Also von daher tut man da nicht so, als wäre es Business as usual, sondern man spielt da durchaus mit offenen Karten.
Und ja, nicht nur das, sorry, man thematisiert das, das ist richtig. Man sagt ja aber auch, die Wrestler jetzt zum Beispiel, die Young Bucks sind jetzt aktuell wegen Corona nicht da, ein Hangman Page ist aktuell nicht da. Man verschweigt die Wrestler nicht einfach. Also das, finde ich, macht man da richtig, richtig gut im Gegensatz zur großen Konkurrenz, die da vieles, vieles falsch gemacht hat in der Hinsicht. Und du hast die Wrestler angesprochen, die im Publikum stehen. Das ist ja auch ganz, die werden ja auch mit einbezogen, mehr oder weniger. Dadurch sind Matches entstanden, wenn ein Markus Dunn sich dann anlegt mit Leuten, der im Publikum ist. Oder aber auch kleine Geschichten, wie mit, wie heißt der, Pinnacle Pete, oder wie nennt man ihn bei AEW, also Chuka Dunkerton, der ja auch die ganze Zeit niedergemacht wurde von dem Kommentator Chris Jericho und da ja auch eine kleine Geschichte entstanden ist. Macht man richtig cool, finde ich. Und das macht Spaß und ja, genauso macht man das. Oder ganz am Anfang ja auch diese Wettensache mit MJF und auch, wem es auch besonders richtig gut tut, ist ein Sean Spears. Ich finde, der blüht im Publikum auch total auf. Der war noch nie so interessant, wie es in den letzten Wochen war, muss ich sagen.
Ja, der hat ja ziemlich an Momentum erstmal verloren zwischendurch, auch nach seiner großen Fehde mit Cody eigentlich, dem berüchtigten Chairshot. Und dann ist er ja so ein bisschen, ja, wusste man, glaube ich, nicht genau, wohin mit seinem Charakter irgendwo. Und er ist jetzt ja eine ganz andere Figur als das, was wir bei früheren Events von ihm gesehen haben, ne? Also eine ganz andere Persönlichkeit als dieser tote, fahle Chairman, den wir da eben noch vor einigen Monaten gehabt haben. Und bin ich auch komplett bei dir. Also auch mit Sean Spears hat man jetzt wieder einiges gemacht. Da hat man eben auch gesehen, dass er durchaus gut am Mikrofon ist und auch da gut improvisieren kann. Also von daher macht man da sehr, sehr vieles richtig. Lass da aber mal jetzt so richtig zur Card kommen, ne? Weil der Event findet natürlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag statt. Der Buy-In, also die Pre-Show, Kick-Off-Show, nennt es wie es wollt, Warm-Up, was auch immer, startet um 1. Der Event an sich startet um 2. Kann man sich unter anderem bei Fight TV kaufen den Pay-Per-View und kostet, ich meine, $19.99. So, also das wäre das schon mal. Und da gibt's dann auch die verschiedenen Tonspuren, auch bei Fight TV, ne, Englisch, Spanisch, Deutsch und Französisch gibt's dann alles, was man da haben möchte. Und ich habe gerade schon den Buy-In angesprochen, also die Pre-Show, und da gibt's ja auch was bei Double or Nothing. Da treffen nämlich die Best Friends auf Private Party. Und das wird dann ein Match um die Number One Contendership, um die AEW World Tag Team Championship werden, Shaggy. Und ich weiß, du bist ein großer Freund der Best Friends, ich nicht unbedingt so, ich mag Private Party sehr gern. Wie siehst du hier den Aufbau der beiden Teams in den vergangenen Wochen?
Ja, das wundert mich ein bisschen, dass du hier Private Party bevorzugst, aber du wärst ja auch lieber gerne auf Privatpartys eingeladen worden früher, hat nicht geklappt. Ich hatte immer meine besten Freunde und von daher finde ich das ganz gut, passt das ja auf jeden Fall auch ganz gut. Ich finde der Aufbau, ja, der Aufbau hat jetzt nicht so einen richtigen Aufbau gehabt, da geht es um die Number One Contendership. Die beiden sind sich mal begegnet, aber so richtig gab es da jetzt nicht wirklich einen Aufbau. Man hat mit den Best Friends andere Dinge aufgebaut. Die hat man genutzt. Die waren ja wirklich omnipräsent in den letzten Monaten. Muss man ja jetzt schon fast sagen. Die waren immer da, immer in Matches eingesetzt. Bei Dark, bei Dynamite, alle drei auch. Das war schon ganz cool. Hier die Best Friends, Chuck Taylor und Trent. Die finde ich super. Mein aktuell Lieblingstag-Team tatsächlich im Wrestling-Business, komischerweise. Ich kann es dir nicht erklären, warum. Irgendwas haben die, was mir total gefällt. Gerade diese Umarmung ist toll. Ich weiß, du bist kein Chuck T-Fan oder nie gewesen, aber der
das
hat
ist das
auch,
Problem eigentlich.
Der hat was Besonderes einfach, der ist cool. Also wenn ich einen Freund haben wollen würde, der so wäre wie Chuck Taylor, dann wäre es Chuck Taylor. War eine komische Aussage, hat auch keinen Sinn ergeben, aber ihr wisst, was ich damit sagen will, vielleicht auch nicht, ich weiß es gerade auch nicht mehr ganz genau. Ich bin jedenfalls Fan der Best Friends und Private Party, die haben sich ein bisschen gemacht, die hatten jetzt Zeit, noch ein bisschen zu trainieren. Die sind gut, die harmonieren super, die haben Charisma, die sind, ich finde die, klar, der Vergleich hinkt schon wieder, aber ich finde die besser als die Street Profits. Aber die sind halt noch sehr, sehr grün. Die sind noch grün und das hat man am Anfang immer gemerkt. Die haben einen frühen Push bekommen, vielleicht ein bisschen zu früh. Ich weiß, dass sie beim jungen Publikum auf jeden Fall sehr connecten. Die passen auch und ich glaube, die sind eine gute Bereicherung für Tag Team Division. Aber die Best Friends haben aktuell Momentum und das sollten sie auch mitnehmen und hier siegreich da hervorgehen.
Genau, das ist halt eben auch das Ding, muss man ganz klar sagen. Das Momentum ist hier eindeutig auf Seiten der Best Friends. Die stehen auch in den Power Rankings vom 20. Mai 2020 stehen sie auf Platz 1. Gerade fast gesagt Platz 2, aber Platz 2 gibt's ja hier in diesem Fall nicht so, weil natürlich die Omega und Hangman Page natürlich da außen vor. Deswegen Trent und Chuck Taylor führen hier mit einer Win-Loss-Ratio im Jahr 2020 von 7-3 und Private Party sind auf Platz 3 immerhin und mit 4-1, aber wenn man sich so die letzten Matches anschaut, wen da auch die Best Friends hier besiegt haben, und das geht ja dann auch beispielsweise so weit, dass sie den Jurassic Express zum Beispiel bei einer der vergangenen Dynamite-Ausgaben geschlagen haben, oder auch Kenny Omega und Michael Nakazawa haben sie geschlagen. Also da ist schon auf jeden Fall einiges dabei und auch Jimmy Havoc und Kip Sabian haben sie hier eben besiegt. Die waren immer wieder da, die waren auch, wie du schon richtig gesagt hast, natürlich in den Storylines sehr präsent und insofern bin ich da auch komplett auf deiner Seite und sehe auch hier die Best Friends als klare Favoriten in dem Match und denke auch, dass die das Ding hier gewinnen werden. Aufbau war nicht besonders da. Ich erwarte mir einfach ein schön flott geführtes Tag-Team-Match, wie man sich das eigentlich immer bei AEW erwartet, oder wie siehst du das?
Ja, so wie du es gesagt hast, es wird so kommen. Wir können uns ja vorbereiten, indem du dich vor so ein Tensator stellst, wie heißen Tensatoren? Ihr wisst, was ich meine, mit dieser Schlaufe, die man so aufmacht, wo der Bouncer davor steht, der Türsteher, und du wirst nicht reingelassen und ich warte auf eine Umarmung, stelle mich allein in meinen Raum und warte, dass mich endlich jemand umarmt.
Ja, das wird auf jeden Fall dann der Buy-In sein, den wir dann hier auf der Card haben. Und dann sind wir auch schon auf der Main-Card angekommen. Und dann fangen wir doch vielleicht gleich mit dem Match an, wo wir gerade schon einen Kontrahenten hier angesprochen haben. Shawn Spears gegen Dustin Rhodes. Dustin Rhodes ja durchaus auch präsent in den vergangenen Wochen. Teilnehmer am TNT Championship Tournament, hat gegen Lance Archer verloren. Und diese Niederlage und die Art und Weise, wie es ja herbeigeführt worden ist, hat dann ja ein Shawn Spears genutzt, um hier nochmal sozusagen eine Fehde mit der Rhodes Family quasi wieder aufzugreifen, Shaggy.
Ja, in Shawn Spears, also lass uns mal ganz bitte Dustin Rhodes anfangen. Der hat ja auch wirklich, erlebt ja wirklich, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, seinen zweiten Frühling. Wie der in Form ist, ich glaube, so war der fast noch nie in Form. Ich kann mich daran erinnern, ich glaube 91 habe ich ihn das erste Mal richtig gesehen. da war der nicht so gut durchtrainiert, wie es jetzt ist. Dann hatte ein Goldust ja auch schwerere Zeiten, wo er ein bisschen auch mehr Gewicht mit um sich getragen hat. Der, wie er aktuell in Form ist, ist unglaublich. Ein Mann seines Alters, und der packt jetzt, ich meine, wir kritisieren diesen Move oft, aber den Canadian Destroyer aus, den er vorher noch nie gezeigt hat. Das ist schon geil, wie was aus ihm geworden ist. Und auch so die neue Verbindung mit QT Marshall finde ich eigentlich auch ganz interessant. Also die Nightmare Family, die hat schon was Besonderes, und ein besonderer Feind der Nightmare Family, das ist ja auch schon, das wissen wir, das hast du es auch schon angesprochen, Sean Spears. Und der hat sich ein bisschen über die Rhodes-Brüder auch in der letzten Zeit lustig gemacht. Gerade in der letzten Woche gab es ja dieses nachrichtenangelehnte Segment von ihm, was er übrigens sehr, sehr gut gemacht hat, wie ich finde. Und da gab es dann die Herausforderung an Dustin Rhodes, den will er haben, weil er noch kein Match hat hier bei Double or Nothing. Und das Match wird es jetzt geben, Dustin Rhodes hat die Herausforderung angenommen. Und ich erwarte schon ein ganz gutes Match. Ich weiß nicht warum, aber Sean Spears gefällt mir wirklich im Moment.
Ja, ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen meine Problemchen damit, aus diesem einfachen Grund, den ich gerade schon angesprochen habe. Ich fand ihn irgendwie zunächst erstmal ein bisschen cooler, wie er noch früher dargestellt worden ist. Aber gerade dieses Segment, was du gerade angesprochen hast, das war sehr gut gemacht. Auch die Art und Weise generell, wie er sich da präsentiert hat, wie er auch eine Cody nochmal herausgefordert hat und gesagt hat, hier, wieso hast du denn so reagiert in dem Match gegen Lance Archer, wie du es getan hast? Ist es einfach nur Selbstprofilierung? Ist es Egoismus? Also diese Fehde mit Cody köchelt man da noch so ein bisschen vor sich hin. Das finde ich spannend. Und jetzt auch diesen Ansatz gegen Dustin Rhodes. Damit kann ich sehr, sehr gut leben. Und ich bin einfach mal gespannt, ob das Match mich emotional erreichen wird. Das haben Dustin Rhodes Matches zuletzt sehr oft geschafft. Bei Sean Spears bin ich da noch ein bisschen skeptisch, ob der mich auch emotional erreicht. Aber auf jeden Fall hat man es hier in den letzten Ausgaben quasi geschafft, mich da auch wirklich in diese Fehde reinzuholen. Mir wäre das ansonsten, wenn mir vor ein paar Wochen noch gesagt hätte, Mensch, Olaf, bei Double or Nothing treffen Dustin Rhodes und Sean Spears aufeinander, hätte ich gesagt, okay, Mid-Card-Filler irgendwo. Aber man hat es jetzt dann doch geschafft, dieser Fehde so ein bisschen Futter und Inhalt zu geben. Und dadurch bin ich dann durchaus drin und erwarte mir hier ein kompetitives Match auf der einen Seite. Aber natürlich auch, Shaggy, das ist vielleicht auch so das Interessante auf dieser Card. Das ist natürlich auch eher so ein Match, was in Richtung ja fast schon klassisches Heavyweight-Wrestling geht, oder?
Ja, das sind zwei der größeren Jungs, die bei AEW hat. Ja, das ist schon, das passt schon. Ich freue mich auch irgendwie auf dieses Match. Und ich glaube auch, dass Sean Spears hat ja dann irgendwann Tully Blanchard an seine Seite bekommen. Da hat man gedacht, cool, das wird vielleicht funktionieren, der braucht einen Spokesperson. Man hat jetzt gesehen in der letzten Zeit, dass er eigentlich gar keine Spokesperson braucht, aber ein Tully bereichert das natürlich trotzdem, den Charakter Sean Spears, weil wer kann schon überhaupt einen Horseman an seiner Seite zusammen? Vielleicht Cody noch, höchstens bei AEW. Aber das ist schon, das passt schon gut, und ich glaube auch hier wird Tully möglicherweise auch zurückkehren, warum nicht? Und Sean Spears, der braucht mal wieder einen Sieg, und Dustin Rhodes wird eine Niederlage nicht wehtun. Der hat seine Geschichte möglicherweise jetzt erstmal eine Zeit im Tag-Team-Bereich. Und hier nochmal ein gutes Match der beiden kann man erwarten, und Sean Spears wird hier, glaube ich, als Sieger hervorgehen.
Ja, und Sean Spears wäre dann eben auch im Verlauf ein logischer Kandidat, der dann vielleicht sich irgendwann wieder in das Geschehen um den TNT-Championship hier einmischen könnte. Und das könnte ja sozusagen der Anfang sein, dass man ihn da eben in diese Richtung pusht und da eben in Richtung Midcard-Title mit ihm geht. Könnte ich mir vorstellen, deswegen mein Tipp hier auf jeden Fall Sean Spears.
Man hat ja noch die Geschichte gehabt, dass Sean Spears einen Tag-Team-Partner sucht. Ich glaube, das wird man dann auch wieder aufgreifen, wenn ein Tully zurückkommt, weil der sollte ihm ja den Tag-Team-Partner suchen. Ich glaube eher, dass er eher in den Tag-Team-Bereich wirklich gehen wird, man da einen guten Partner präsentiert und da auch einiges von Sean Spears erwarten kann. Aber trotz allem wird er hier den Sieg davon tragen.
Ja, schauen wir mal, wo da der Weg von ihm hinführt. Auf jeden Fall eine interessante Paarung. Wo siehst du das Match eigentlich auf der Card? Wir haben beim letzten Event von AEW, bei AEW Revolution, haben wir einen Dustin Rhodes gegen einen Jack Hager hier im Opener gehabt. Siehst du das Match hier auch als Opening-Match oder siehst du es eher als Mid-Card-Match?
Ich glaube, das wird irgendwo in der Midcard sein. Also man will ja nicht jeden Pay-Per-View mit Dustin Rhodes eröffnen. Vielleicht wird ein anderes Match sich vielleicht dann auch der Opener sein. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen.
Genau. Dann lass doch mir gleich mal zum vielleicht spektakulärsten Match auf der Card kommen. Da haben wir nämlich das Casino Ladder Match um eine Chance auf die AEW World Championship. Also einen groß angelegtes Leiter-Match, was wir hier haben. Und da sind auch schon einige, nicht alle, muss man dazu sagen, Teilnehmer hier angekündigt. Wir haben Darby Allin, wir haben Colt Cabana, wir haben Orange Cassidy, Rey Fénix, Scorpio Sky, Kip Sabian, Frankie Kazarian und den Luchasaurus. Und einen mysteriösen Teilnehmer, der bis jetzt noch nicht bekannt ist. Und fangen wir erstmal an. Shaggy, was erwartest du dir hier von dem Match und wer sind so die Namen, die dir hier am meisten ins Gesicht springen?
Ja, das wird natürlich ein Match, das von sehr, sehr vielen Spots getragen werden wird. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Werner hat hier wirklich auch hervorragende Wrestler drin. Wrestler, die aber auch, ja, in Orange Cassidy, der sicherlich im Gimmick ein paar von seinen fantastischen Moves zeigen wird mit Händen in der Hosentasche. Das wird auf jeden Fall kommen. Aber man hat hier mit Rey Fénix und Scorpio Sky, aber auch Kip Sabian, im Grunde mit fast allen, Darby Allin natürlich, Leute, die auch krasse Spots zeigen werden. Da bin ich mir auch ganz sicher. Und ich bin auch gespannt, wie es da sein wird. Luchasaurus, der Bigste von den Leuten, die er da teilnimmt. Ich meine,
der Bigste?
Der Bigste.
Okay.
Eine coole neue Wortkreation meinerseits, oder?
die Anglizismen Running Wild zeige ich dazu.
Yeah. aber der wird auch hier dem Match seinen Stempel aufdrücken, da bin ich mir ganz sicher. Und natürlich ist man auch gespannt, vielleicht geht Sammy, der passt auch in dieses Match, also mit Scorpio Sky dann quasi ein Tag-Team. Da redet man ja auch schon seit längerem, ob es da vielleicht dann irgendwann mal ein Split geben wird. Ich glaube nicht, dass das in dem Match passiert, weil Scorpio Sky, den baut man ja auch in den Videos vorsichtig auf. Ich glaube, mit dem hat man auch noch einiges vor. Der wird irgendwann aus dem Tag-Team heraustreten, da bin ich mir auch ganz sicher. Und ganz wichtig ist ja auch der Faktor, wer ist dieser mysteriöse Neunte? Ich glaube, das könnte auch jemand sein, der vielleicht noch nicht bei AEW so richtig angetreten ist. Das wäre die größte Überraschung. Ansonsten, ich meine, wenn man jetzt einen Jimmy Havoc bringt, dann wäre das Publikum eher, oder das Publikum ist ja nicht da, aber dann wäre man vor dem Fernseher wahrscheinlich eher enttäuscht, glaube ich. Also das wird schon ein spannender Name sein. Da bin ich schon ganz gespannt. Ansonsten, wenn man sich die Namen hier so ansieht und dann gibt's natürlich eigentlich für mich einen Favoriten und einen Geheimfavoriten. Aber ich sag du erstmal was zu dem Match.
Ja, du hast natürlich schon alles gesagt. Ich erwarte mir ein unfassbar spektakuläres Match irgendwo. Ich will die Dives sehen. Ich will einen Orange Cassidy sehen, der hier Persönlichkeit zeigt, der seine auch Verrücktheit so ein bisschen zeigt und dann auch natürlich jemand wie ein Rey Fénix. Da wissen wir, was der beispielsweise auch in den Leiter-Matches abliefern kann. Ich habe hier so ein paar Kandidaten, die natürlich so ganz oben stehen, eigentlich so in meiner Gunst, um es mal so auszusprechen. Das ist auf der einen Seite natürlich ein Darby Allin. Auch mit seinem Match gegen Cody hat er ja nochmal gezeigt, dass mit ihm da auf jeden Fall zu rechnen ist. Und wenn man sich die Rankings bei AEW anschaut, da ist er auch der Einzige quasi, der derzeit da auftaucht zum jetzigen Zeitpunkt. Ne? Also alle anderen sind da noch gar nicht in den Rankings irgendwie zugegen. Insofern ist er natürlich auf dem Papier der klare Favorit. Ich fände Rey Fénix spannend, einfach nur um mal zu sehen, was dabei rauskommt sozusagen. Und der dritte Kandidat ist natürlich der Mystery Opponent, Mystery Competitor, je nachdem, wie du es ausdrücken möchtest, den wir hier haben. Und du hast gerade schon angesprochen, es könnte jemand sein, der noch gar nicht bei der Promotion irgendwie angetreten ist. Wir wissen, dass ein Drew Gulak aktuell frei ist. Glaubst du, man holt den hier schon allein für den Moment?
Ja, nochmal ein ehemaliger WWEler so schnell. Ich weiß es nicht, ob es dann auch Drew Gulak, vielleicht wäre ein Rusev ein größerer Name in dem Fall, wenn man den da dazu holen will.
Der hat noch No-Compete-Klausel. Gulak hat keine No-Compete-Klausel.
Ja, Drew Gulak könnte direkt eingreifen, aber ich weiß es nicht, kann mir es nicht vorstellen, dass er es sein wird. Klar wäre das für Momentum gut, aber letzten Endes würde man sagen, noch ein ehemaliger, so direkt ein ehemaliger WWEler, der gerade da entlassen wurde, also beziehungsweise dessen Vertrag nicht verlängert worden ist. Und auch bei Darby Allin ist eigentlich auf dem Papier der Favorit, klar, das stimmt schon, aber ich glaube, Darby Allin wird auf jeden Fall irgendwann seinen ersten AEW World Title holen, aber den wird er sich gegen Cody holen müssen, der dann irgendwann Champion sein wird, weil die Geschichte der beiden, die ist ja auch schon so aufgebaut, dass das einfach das Ende, dass es der erste Titelgewinn von Darby Allin sein muss, da gegen Cody, weil die ja auch schon so viele Matches gegeneinander haben, wo jedes Mal Cody, beziehungsweise er nie den Gewinn getragen hat. Es gab ja auch ein Unentschieden der beiden, da wurde der Darby Allin aufgebaut. Also ich glaube, er wäre der Favorit, aber ich könnte es mir auch beim Scorpio Sky zutrauen, weil der hatte schon sein World Title Match, der ist auch jemand, der, wie ich gesagt habe, der noch einen größeren Weg gehen kann. Das könnte ich mir also auch bei ihm ganz, ganz gut vorstellen. Und sollte vielleicht ein John Moxley seinen Titel gar verlieren gegen Brody Lee, würde ich mich auch auf ein Match Brody Lee gegen Luchasaurus freuen.
Ja, da glaube ich halt noch nicht dran, deswegen bin ich da eher bei Darby Allin.
Da glaube ich auch nicht dran.
Den man ja, also ich finde, Darby Allin kann man beispielsweise auch ein bisschen flexibler einsetzen, als man das mit vielen anderen Talenten hier irgendwo machen kann. Mal abwarten. Also für mich ist Darby Allin hier der klare Favorit und Ich fände wiederum einen Drew Gulak schon spannend, muss ich auch dazu sagen. Klar, diesen Vorwurf wird man sich jetzt immer gefallen lassen müssen, wenn jemand, der vorher bei WWE gewesen ist, hier bei AEW aufschlägt. Aber es wäre eben schon ein krasses Zeichen auch in dem Sinne, dass ein Drew Gulak ja noch vor kurzem wirklich bei WWE angetreten ist und im TV zu sehen ist. Und wenn er dann hier zu sehen sein würde, wäre das schon wieder so ein kleiner Seitenhieb. Und das ist ja nun mal was AEW sehr, sehr gerne macht, Shaggy.
Das könnte ich mir auch aus dem Grund möglicherweise vorstellen. Man hat ja bei diesen Casino Battle Royals oder jetzt beim Casino Lettermatch, da war ja immer ein Spot der Überraschungsteilnehmer. Und Drew Gulak hat jetzt seinen Vertrag, er ist ja, glaube ich, letzte Woche sind die Verhandlungen dann gescheitert und er ist frei jetzt in Free Agent. Ob man das so mit jemandem so schnell dann besetzt und sagt, hier, dann nehmen wir jetzt den dafür, ich weiß es nicht. Kann man machen, wäre auch ein guter Moment, aber weiß ich nicht. Und jetzt so nochmal drüber nachgedacht, mir die Karte angeschaut, dann tippe ich jetzt doch auf Orange Cassidy.
Ja, ich bin gespannt. Dann kommen wir hier zum nächsten Match, was wir noch auf der Karte haben. Da sind ja, wie gesagt, in der Main-Show sind es 8 Matches, die angekündigt worden sind und dann eben 1 für den Buy-In. Gehen wir mal hier zu den Damen rüber. Wir haben Dr. Britt Baker gegen Chris Statlander. Shaggy, wie hat dir eine Dr. Britt Baker hier in den letzten Wochen gefallen, wo sie auch wirklich dann nochmal ihre Heel-Persönlichkeit hier in den Vordergrund gerückt hat und hier uns ja sich quasi als Vorbild quasi aufs Auge gedrückt hat?
Ja, da hat AEW mal wieder bewiesen, wenn sie merken, irgendwas funktioniert nicht, dann ändern sie es und ändern es ins wirklich Positive. Eine Britt Baker war ja quasi angedacht als das Gesicht, auch als Face der Damendivision, so ein bisschen, so wurde sie am Anfang aufgebaut. Und es hat aber irgendwie so nicht connected, fand ich. Und das fand ich, glaube ich, bist du auch meiner Meinung. Und dann hat man ihren Charakter gedreht und hat sie so präsentiert, wie man das jetzt in den letzten Wochen gemacht hat. Und ich muss sagen, so von dem Charakter ist es sicherlich mit der interessanteste, wahrscheinlich der interessanteste Damencharakter im amerikanischen Wrestling im Moment. Ich bin jetzt nicht der größte Britt Baker Fan, aber das, wie sie das macht, das funktioniert schon richtig gut. Das nimmt man ihr ab und man hasst es, sie zu hassen. Nee, man liebt es, sie zu hassen. So rum ist es. Man liebt es, sie zu hassen. Das macht sie richtig gut. Ich finde, sie unterhält sehr. Und der Chris Statlander, die ist jemand, die hat Momentum verloren, wenn man das so schön sagt. Ich glaube, das ist ein Charakter, die Publikum irgendwie braucht. Sie ist eine gute Wrestlerin, interessanter Charakter. Ich mag auch ihr Gimmick, aber das funktioniert ohne Publikum irgendwie so gar nicht. Und ich glaube, Britt Baker wird hier den Sieg davontragen.
Ja, das sehe ich auch so. Also eine Chris Statlander ist ja einfach ein absoluter Babyface-Charakter, die kommt super gut an mit der Art und Weise, wie sie sich präsentiert und mit dieser Verspieltheit, die sie irgendwie hier an den Tag legt mit diesem Alien-Charakter. Und Dr. Britt Baker ist da momentan einfach auch wirklich auf dem Weg nach oben und Chris Statlander ist eigentlich dann hier nichts mehr als eine weitere Stufe eigentlich, die Britt Baker erklimmen muss, damit sie noch weiter in den Main-Event vordringen kann. Sehe ich ganz genauso. Also mit dem Heel-Turn hat man sehr vieles richtig gemacht, ob es momentan, ich halte mich damit in Superlativen ein bisschen zurück, also so mega gut, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, gefällt es mir nicht, aber es ist bedeutend, bedeutend besser und viel, viel interessanter, als es vorher der Fall gewesen ist. Deswegen hat man da schon alles richtig gemacht. Klarer Tipp hier für mich, Dr. Britt Baker wird das Ding machen und das sehe ich auch als, sogar relativ kurzes Mid-Card-Match, ehrlich gesagt. Also ich erwarte mir maximal was von 8 bis 10 Minuten, wenn überhaupt, und das ist ja für AEW-Verhältnisse schon relativ kurz gehalten. Oder wie siehst du das, Shaggy?
Ja, ich glaube, das wird kein langes Match sein. Das wird aber eine Chance sein, Britt Baker nochmal zu präsentieren. So genauso wird man es tun. Das wird ein gutes Match. Am Ende wird es vielleicht auch einen unfairen Sieg von Britt Baker geben, was auch zu ihrem Charakter passen würde. Und da macht man einiges richtig. Ich glaube trotzdem ein gutes Match, weil es sind ja auch zwei wirklich gute Wrestlerinnen. Die können es ja auch. Also man hat ja oft über AEWs Damendivision geschimpft. Die haben ja so ein paar Damen auch dabei, die wirklich gut wresteln können. Die zwei davon haben wir jetzt hier und ein gutes Match erwarten wir ganz sicher.
Genau. Da gehe ich auch ganz stark davon aus, dass das ein solides Match auf jeden Fall wird. Schauen wir mal, wie sich das hier dann entfalten wird. Kommen wir dann doch vielleicht gleich zum nächsten Damen-Match, was wir hier haben. Wir haben Championess Nyla Rose gegen Hikaru Shida. Hikaru Shida ja wirklich eine dominante Persönlichkeit innerhalb der Damen-Division. Aktueller Win-Loss-Record, wenn ich hier auf die Rankings schaue, von 9-1. Also 9 Siege in 2020 bei nur einer Niederlage. Zum Vergleich, eine Britt Baker hat eine 4-4 und eine Chris Statlander, die auf Platz 2 steht aktuell, hat sogar einen negativen Rekord von 3-4. Also da sieht man dann schon, dass eine Hikaru Shida hier eindeutig diesen Push bekommen hat. Trotzdem sehe ich es noch nicht so, dass man sie hier schon zum Titel bringen wird. Muss dazu sagen, das Match wird natürlich dann auch No DQ, No Countout werden und es ist natürlich auch um die AEW Women's Championship. Glaubst du, man lässt hier den Titel schon wieder wechseln, Shaggy?
Ja, das wäre quasi der Titelverlust gleich im ersten großen Match für Nyla Rose nach dem Titelgewinn, der jetzt auch zwar ein paar Monate zurückliegt, aber so Verteidigung gab es ja in dem Sinne jetzt nicht wirklich. Und mit Hikaru Shida, da hat man die Nummer 1 Herausforderin, die mit Abstand beste Wrestlerin bei AEW und sicherlich eine der besten Wrestlerinnen der Welt. Das so weit muss man gehen. Das ist eine fantastische Wrestlerin. Das ist wirklich der Top-Name, den man in der Damendivision bei AEW hat. Aber ich glaube auch nicht, dass man ihr hier jetzt schon den Titel geben wird. Zwangsläufig, irgendwann muss sie den Titel mal tragen, weil da führt kein Weg dran vorbei. Aber es wäre, glaube ich, für den Charakter an aller Wurst auch komisch. Wobei in einem No-Disqualification-Match, okay, kann man es machen, würde wahrscheinlich den Charakter nicht ganz zerstören. Aber es wäre schon, die Wertigkeit des Gürtels würde ein bisschen herabgesetzt werden, wenn er jetzt schon wieder wechseln würde.
Ja. Das sehe ich eben auch so und sie wird ja nach wie vor als das Biest hier verkauft. Ich denke, dass eine Hikaru Shida hier ihre Spots bekommen wird. Ich glaube auch, dass es da außerhalb des Rings ordentlich zur Sache gehen wird und dass da auch die Gegenstände zum Einsatz kommen. Aber am Ende muss es eigentlich hier erstmal eine Nyla Rose in meinen Augen machen, damit sie nicht wirklich vom Biest wirklich zum Kuscheltier irgendwie da absackt und den Titel direkt schon wieder verliert. Deswegen, ich glaube, diese Fehde, das ist erst der Anfang hier in dem Match und vielleicht kann man dann im späteren Verlauf beispielsweise auch eine Britt Baker hier mit reinwerfen und das irgendwie in eine Multi-Woman-Fehde quasi verwandeln. Deswegen ist es so mein Tipp, dass man hier versucht, eher so das große Ganze aufzubauen, als dann einzelne Figuren. Und du sagst es aber ganz richtig, Hikaru Shida auf jeden Fall eine der Damen, die hier aus dem Damenroster von AEW ganz klar hervorstechen, sowohl mit dem, was sie im Ring kann, aber wie ich finde auch vom Look her und von der Ausstrahlung her, da bringt sie sehr, sehr vieles mit, dass sie wirklich auch auffällt und da hervorsticht. Und das mag ich sehr gern. Trotzdem, obwohl sie hier eine meiner Favoritinnen aus dem gesamten AEW-Roster ist, muss ich dazu sagen, bin ich dann doch in diesem Match spezifisch bei Nyla Rose. Du auch?
Ja. Nyla Rose darf den Titel jetzt noch nicht verlieren, ganz klar. Obwohl ich hab's ja gesagt, Hikaru Shida wird irgendwann den Titel um ihre Hüften schnallen können und dürfen und müssen, aber jetzt noch nicht.
Ja. Na, die ist auch übrigens noch, eigentlich noch ungeschlagen dieses Jahr, da muss man auch mal dazu sagen. Also schon, nicht so schlecht. Machen wir da trotzdem mal weiter hier. Wir haben also in Singles Competition, muss man dazu sagen. Machen wir weiter. Wir haben noch ein paar Matches hier auf der Card und gehen vielleicht zu dem Kampf zwischen MJF und Jungle Boy. Hier, das sind ja zwei Männer, die noch sehr jungen Alters sind, muss man sozusagen, die aber schon sehr im Mittelpunkt bei AEW stehen und mit Sicherheit zwei sind, mit denen in Zukunft zu rechnen ist. Ein MJF ist ja quasi so mittendrin in dem Push Richtung Main Event und Richtung Title Picture. Ein Jungle Boy ist immer so ein Fan-Favorite, der immer wieder für große Momente gut ist, siehe beispielsweise sein Match gegen Chris Jericho und die ganze Geschichte darum drumherum. Shaggy, was macht man hier aus dem Match?
Ja, es wird ein gutes Match, auch ein relativ kurzfristig aufgebautes Match. Auch zwei, ja, denen die Zukunft gehört, du hast es schon gesagt. Der eine wird wahrscheinlich nahe Zukunft schon ganz oben stehen, bei dem anderen wird es noch ein bisschen dauern, aber das ist wirklich ein Fan-Favorite, das ist jemand, den eigentlich jeder mag, den muss man auch mögen. Generell den Jurassic Express muss man mögen. Jungle Boy, Jack Perry, wie Jim Ross immer so schön sagt, der ist einfach jemand, der auf der Seite der Faces immer funktionieren wird. Ich bin ganz gespannt, wenn er irgendwann mal einen Heel-Turn haben wird, wie es dann aussieht. Wird es bestimmt irgendwann mal geben, aber im Moment ist das noch in weiter Ferne. Der Jurassic Express ist, glaube ich, auch mit das beliebteste Stable überhaupt bei AEW, glaube ich, einfach auch, weil auch vor allem bei den jüngeren Leuten so ein bisschen, kann ich mir vorstellen, Jungle Boy ist auch ein gut aussehender Boy mit seinen Haaren und so weiter, der Sohn von Luke Perry, darf man nicht vergessen, dem leider viel zu früh von uns gegangenen Luke Perry, ich war ein großer Fan, wer will jetzt noch nicht so erzählen, hatte ich am Luke Perry Poster an meiner Wand hängen, war nämlich cool. Ja, und MJF ist ja einfach fantastisch aufgebaut, MJF ist der Heel im Wrestling-Business, sagt man ja auch so, klar, in den letzten Monaten hat er jetzt nicht so viele Auftritte haben können, oder in den letzten Wochen, und mit Wardlow an seiner Seite, der sagt schon was aus, der ist auch gereift in seiner Figur, gereift im Wrestling, dem gehört die nahe Zukunft jetzt schon, obwohl er ja auch noch recht jung ist, wie du es gesagt hast. Ich glaube, der muss einfach hier auch den Sieg davontragen, auch wenn es ein unfairer vielleicht sein wird, wieder ein Schlag mit dem Ring oder was auch immer, so wie man es mit Markus Stunt jetzt in der diesen Woche gemacht hat. Also das kann man so machen, ich freue mich drauf und MJF gegen Jungle Boy wird ein gutes Match und MJF wird hier den Sieg davontragen.
Ja, da gehe ich auch ganz, ganz fest davon aus. Du hast eigentlich alles gesagt. wir haben eine klare Heel-Face-Verteilung. Das hat man ja bei AEW manchmal, aber eben nicht immer. Auf dieser Karte haben wir es in den meisten Matches. Man hat aber gesagt, man will ja nicht diese platten Charaktere haben, schwarz und weiß. Aber hier ist das tatsächlich mal so. Und ich mochte auch die Interview-Segmente oder die Promo-Segmente eines MJF in den vergangenen Wochen extrem gern. Also der Typ kann reden wie kein Zweiter. Jungle Boy ist da eher so der über das natürliche Charisma kommt, ein absolut natürliches Babyface. Und genau diese Gegensätze, die werden hier spannend. Und natürlich haben wir auch bei MJF einen Wardlow noch an der Seite. Also man kann da natürlich jetzt auch die Fehde weiterspinnen. Ne? Wir haben Marcus Stunt und Luchasaurus haben wir da quasi auch natürlich auf der Seite von Jungle Boy. Also das kann auch hier ganz schnell nach außen gehen. Und ich mag's sehr gern, dass man diesen zwei Männern hier wirklich diesen Spot gibt, auch wenn du, wie du sagst, natürlich das relativ kurzfristig aufgebaut gewesen ist. Trotzdem bin ich da auf jeden Fall interessiert, weil man auch gerade in der Vergangenheit geschafft hat, diese beiden Figuren gut zu präsentieren und sie interessant zu machen. MJF nach seiner Fehde hier mit Cody, oder eigentlich auch noch mittendrin in seiner Fehde mit Cody, die war, ist ja nie 100%, also korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber das köchelt ja immer noch vor sich hin, und wenn man einen MJF sieht, dann hat man immer noch diesen Verrat und auch die Matches oder das Match zwischen den beiden im Hinterkopf, oder?
Ganz klar, die beiden werden auch nochmal auf großer Bühne aufeinandertreffen. Muss einfach auch so sein. Das hat ja auch noch kein richtiges Ende genommen. Aber das ist halt das Gute bei AEW. Da sind wirklich langfristig angelegte Stories. Und man legt eine Story erstmal in die Schublade und köchelt sie so langsam immer nebenher noch weiter. Und irgendwann wird die Schublade wieder aufgemacht und es bricht wieder raus. So ist das auch sicherlich mit Cody und MJF. Und braucht auf Cody auf jeden Fall noch seine große Rache, seine Revanche. Die wird er auch gegen MJF irgendwie bekommen. Aber Cody hat ja jetzt auf dieser Karte noch ein ganz anderes wichtiges Match, was auch jetzt eine richtig gut aufgebaute Geschichte hat.
Genau, da kommen wir dann vielleicht auch jetzt gleich zu. Erstmal hier noch mein Tipp für MJF gegen Jungle Boy ist eindeutig, MJF muss das Ding hier gewinnen, weil der ist gerade so heiß. Und auch ein Jungle Boy würde eine Niederlage hier nicht wehtun. Einfach ein MJF muss hier gewinnen, und er muss vor allem auch wieder den fiesen Heel raushängen lassen und vielleicht sogar mit einem miesen Trick am Ende gewinnen. Shaggy, wie siehst du das Match als Resultat?
Also klar, braucht man vom Standing her jetzt keinen fiesen Gewinn oder keinen Betrug zum Gewinn am Ende, aber es würde so unglaublich gut zum Charakter MJF passen und auch richtig gut zum Charakter Jungle Boy, wenn der durch eine unfaire Aktion verlieren wird. Weil ich glaube, auch das ist eine Geschichte, die man irgendwann in Monaten, Jahren, vielleicht wenn beide noch bei AEW unter Vertrag sind, auch ausgraben kann, weil die beiden können auch auf großer Bühne mal ein Main Event bestreiten dann.
Das ist ja eben das Interessante daran, die beiden wachsen ja nur noch, und sprich, wenn du jetzt sagst, das ist quasi deren erstes Aufeinandertreffen auf der großen Bühne, das kann quasi das erste Kapitel von einer längerfristigen Fehde sein, und ich sehe einen MJF in zwei, eigentlich jetzt schon bald in einem Jahr oder so, sehe ich den im Main Event, und Jungle Boy eigentlich genauso, die beiden müssen einfach ein bisschen reifen, das wird ein bisschen Zeit dauern, aber dann kannst du die auch mit entsprechendem Aufbau locker irgendwann in den oberen Card-Regionen, also wirklich dann auch in Main-Event, Co-Main-Event präsentieren. Ganz klar. Und das ist eigentlich jetzt hier so der Anfang. Und man sieht, was man an diesen beiden jungen Männern hat. Und ich bin da einfach neugierig drauf zu sehen, wie sich das quasi dann auch in den nächsten Jahren entwickelt. Und dann kommen wir doch gleich
zum nächsten. Der Status wird wachsen, aber körperlich werden die natürlich auch nicht mehr wachsen. Die sind schon ausgewachsen. Ich weiß, bei Olaf ist es ja so ein bisschen so, stell euch das vor, wie Markus Stunt neben Jungle Boy steht. So ähnlich wäre das, wenn Olaf neben Jungle Boy steht. So, deswegen ist es für Jungle Boy auch eine riesige Persönlichkeit. Das kann ich absolut nachvollziehen.
Ich glaube übrigens, dass Jungle Boy schon noch wachsen kann, ehrlich gesagt, aber vor allem in die Breite. Das muss ich mal sagen. Ist ja schon
das würde ihm, glaube ich, nicht schaden, das vollkommen recht.
Ne? Also das ist das eine auf jeden Fall. Und ich glaube, das bräuchte halt eben auch. Also da ist ein MJF, das muss man auch sagen, natürlich körperlich schon ein ganzes Stückchen weiter. Aber das hängt natürlich auch stark von der Veranlagung ab. Also das ist natürlich auch so eine Geschichte, man wird nicht einfach breit und muskulös einfach nur so, sondern es braucht einfach jahrelanges Training, und manchmal müssen auch einfach die Gene dafür stimmen, dass du entsprechend so gut Masse aufbauen kannst.
Mittlerweile, früher haben Steroide gereicht.
Ja, aber das, und ein bisschen Training. Das wollte ich jetzt, genau diesen Punkt wollte ich eigentlich gekonnt umschiffen, lieber Shaggy.
Okay, hat nicht funktioniert, lieber Olaf, hast du schlecht gemacht, schlecht umschifft.
Naja, egal. Auf jeden Fall kommen wir dann mal zum nächsten Match. Wir haben noch, das hast du gerade schon angesprochen hier, der Cody ist ja auch noch beschäftigt, und es gibt natürlich dann auch das Finale um die TNT Championship. Der erste Champion wird hier gekrönt. Wir haben als Präsentator des Titels einen Iron Mike Tyson. Und bevor wir jetzt zu dem Match und zu der Match-Preview Cody Rhodes gegen Lance Archer kommen und da ein bisschen über die Fehde und um das drumherum sprechen, Shaggy, Iron Mike Tyson bei AEW, Wie hast du darauf reagiert, als du das gehört hast?
Ich war kurzzeitig erstmal ein bisschen überrascht, weil wir bei Helm ja noch gemutmaßt im letzten Magazin, ob es vielleicht Sting sein könnte. Aber Sting wird es nur nicht sein. Iron Mike Tyson ist kurz danach angekündigt worden. Finde ich irgendwie interessante Wahl, weil Iron Mike Tyson ja auch für die WWE-Historie eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit ist. Und gerade Iron Mike Tyson ist ja aktuell auch in aller Munde. Man spricht ja von Holyfield Tyson Parte 3. Ich glaube, was keiner sehen möchte eigentlich. Gut, in Saudi-Arabien ist alles möglich. Ja, vielleicht nutzt man auch das Momentum, das sage ich jetzt normalerweise gar nicht so oft, dieses Wort. Heute benutze ich es sehr oft, weil das passt ja auch zu Mike Tyson. Der ist gerade wieder in aller Munde und das wird auf jeden Fall auch für das Mainstream-Publikum AEW-Namen sicherlich bekannter machen. Und ich glaube, da hat man einiges richtig gemacht. Sicherlich ist Wrestling historisch jetzt Mike Tyson trotz allem jetzt nicht der richtige Name, um einen Wrestling-Titel zu präsentieren. Aber was so das Aufsehen angeht, dafür wird er auf jeden Fall sorgen.
Ja. Das sehe ich ganz genauso. Und auch hier, es ist natürlich nochmal ein schöner Seitenhieb in Richtung WWE irgendwo, ne? Also, wir kennen die Geschichte. Wir haben eine Head-to-Head-Ausgabe über den Beginn von Mike Tyson bei WWE damals gemacht in der Fehde zwischen Shawn Michaels, / die Generation X und Stone Cold Steve Austin im Weg zu WrestleMania 14. Haben wir drüber gesprochen, haben es auch ausgiebig erklärt. Also, wer das noch nicht gehört hat, gerne da mal reinklicken. Und ich bin da vollkommen bei dir. Er ist natürlich jetzt kein klassischer Wrestler, kein Wrestling-Character oder sonst irgendwas, aber er hat eben diese Vergangenheit und bringt vor allem inzwischen so eine Art Kultstatus ja auch mit, was durch die Art und Weise, wie er sich präsentiert, aber auch was natürlich die Geschichten, die er dann eben auch noch gemacht hat, ne? Egal ob es jetzt Hangover ist oder andere TV-Formate, der ist natürlich auch so eine Persönlichkeit, der hat ja alles durch, muss man mal ganz klar sagen, ne? Seine Skandale und seine Geschichten und eigentlich ist er auch keine makellose Figur eigentlich, wenn man sich mal seine Geschichte anschaut. Und trotzdem ist es was einen sofort interessiert. Und in den meisten Fällen. Wenn Mike Tyson auftaucht, das findet man interessant. Auch in den letzten Tagen, als dann die Trainingsvideos von ihm rumgegangen sind, wo er dann da gezeigt hat, wie fit er ist. Da haben doch die Leute zugeschaut. Und AEW nutzt dieses, ich nehme es nochmal von dir auf, Momentum, um einfach hier Double or Nothing zu stärken. Ich bin mir relativ sicher, dass Mike Tyson nicht ganz so viel Kohle bekommen hat wie damals bei WWE für diesen kurzen Auftritt hier. Aber es ist ein cleverer Schachzug, um hier nochmal so ein bisschen Aufmerksamkeit zu kreieren. Und dann kommen wir mal zum Match. Shaggy, Cody gegen Lance Archer. Und wir haben ja eingangs, als Lance Archer hier präsentiert worden ist, haben wir gedacht, ja, mal gucken, was man mit dem macht. Nochmal so ein Monster präsentiert mit Jake Roberts und so, ganz cool. Aber ich muss ganz klar sagen, die Art und Weise, wie man jetzt diese Fehde aufgebaut hat, auch gerade, wie man das Turnier genutzt hat, dieses Match zwischen Lance Archer und Dustin Rhodes im Speziellen, das ist für mich das Match, auf das ich ja am heißesten bin auf der gesamten Card. Wie ist es bei dir?
Ist ja, wenn man jetzt mal das Stadium Stampede Match ausklammert, das auch am längsten aufgebaute Match, ganz klar. Und Lance Archer kam ja schon damals zur AEW mit dem Vorsatz, Cody irgendwie im Ring gegenübertreten zu wollen. Das hat man gleich zu Beginn schon festgestellt und festgelegt. Und das war schon spannend, wie man das jetzt hier wirklich gemacht hat. Aus der Not geboren hat man dann dieses Turnier irgendwie so dann aufgebaut. Ich weiß es nicht, ob oder zumindest so präsentiert. Lance Archer, der war für mich, ich habe es ja schon immer gesagt, das ist ein guter Mann, den kennen wir aus New Japan. Du warst und bist sehr begeistert von ihm gewesen im letzten Jahr. Mich hat er nicht so richtig gekickt gehabt, so. Aber ich fand ihn schon gut und ich habe gesehen, dass er sehr viel Fortschritte gemacht hat, auch was seine Außendarstellung angeht. Und aber seit er bei AEW auch vor allem mit Jake Roberts an seiner Seite ist, bin ich wirklich richtig überzeugt von ihm. Interessanter, uniker Charakter, der bei dem Spaß macht, den zu schauen. Man hat den fantastisch aufgebaut, man hat ihn fantastisch durch dieses Turnier geführt. Auch allein jetzt auch dann nochmal Dustin Rhodes auseinandernehmen zu lassen in der letzten Runde. Da hat man so viel richtig gemacht. Ich finde fantastisch, wie man den aufgebaut hat, wie man den präsentiert. Und Jake Roberts als Sprachrohr, wenn er jetzt nicht unbedingt eine Schlange mit zum Ring bringt, ist der auch immer noch fantastisch. Also ich finde das super, wie man es gemacht hat und auch wie man Brandy Rhodes jetzt einbezogen hat oder jetzt in der diesen Woche Arn Anderson und Jake Roberts im Ring nochmal dieses Face-Off hatte. Also das macht man vieles gut und Cody sowieso der Name bei AEW, das Top-Face und Lance Archer fantastisch aufgebaut. Also das ist ein Match, wahrscheinlich vielleicht auch neben, und da klammere ich wieder das Stadium Stampede Match aus, das Match, auf das ich mich mit Abstand am meisten freue bei dem Ereignis. Wer hätte das gedacht, dass ich mich auf ein Lance Archer Match freue? Aber ich freue mich da richtig, richtig gut aufgebaut und ich bin gespannt, wer gewinnen wird. Also klar sollte man möglicherweise Cody als ersten TNT-Champion präsentieren. Ich meine, der wird immer in die Annalen eingehen. Cody, der erste Champion, passt ja auch irgendwie in dem Fall. Aber ich würde Lance Archer doch da würde ich irgendwie nicht ganz außen vor nehmen, weil so wie der aufgebaut ist, könnte man dem jetzt auch einen Sieg über Cody geben.
Ja, das ist es eben auch. Es ist unheimlich schwer, hier einen Gegner zu tippen, weil es einfach so viele logische Gründe gibt, weshalb der eine oder der andere den Titel besser haben könnte. Wie du richtig gesagt hast, ein Cody als erster TNT-Champion, es ist ja auch der einzige Singles-Title, um den er antreten darf. Ne, das hat Bartmann auch immer wieder darauf hingewiesen, um den World-Title darf er ja nicht mehr antreten. Deswegen, das wäre jetzt quasi für Cody der Moment, wo er nochmal eine Möglichkeit hat, seine Promotion anzuführen, wirklich auch mit dem Gold in der Hand. Und auf der anderen Seite haben wir eben einen Lance Archer, der ungeschlagen ist und absolut dominant derzeit ist. Und jetzt muss man abwägen, Monster-Push für Lance Archer oder eben dieser, wie sagt man, Golden Boy, dieser Franchise-Charakter eines Codys, der hier dann AEW in zweiter Position hinter einem Moxley anführen könnte. Das ist das Spannende an der ganzen Geschichte. Und dann auch, glaubst du, dass ein Mike Tyson hier nochmal ja aktiv wird? Glaubst du, es gibt einen Moment, wo er dann vielleicht eingreift, vielleicht wenn Lance Archer dann am Ende des Matches nochmal ausrastet und vielleicht nicht von einem Cody ablässt oder sowas?
Ich hoffe erst dann, also klar, wenn man schon mal Mike Tyson hat, kann man das auch nutzen, kann ja auch nochmal eingreifen. Das ist sicherlich für die Mainstream-Presse dann auch ganz interessant, wenn er das nochmal macht. Aber er sollte nicht matchentscheidend sein. Es sollte dann nach dem Match passieren. Dann kann ich damit auch ganz, ganz gut leben. Mögliches Szenario, keine Ahnung, Cody gewinnt durch einen Einroller, Lance Archer flippt danach noch aus und attackiert Cody und dann geht Mike Tyson dazwischen. Die Geschichte mit Lance und Cody würde weitergehen, man hat Mike Tyson genutzt und sich nochmal bekannter zu machen, dann fände ich es da vollkommen in Ordnung. Ich glaube, dass Cody ganz knapp und vielleicht wirklich durch einen Einroller den Sieg davontragen wird.
Bin ich da mal konträr und sage, hier gewinnt Lance Archer, weil ich das einfach sehen möchte und weil ich dann Cody weiter als Jäger haben möchte. Aber wie gesagt, es kann hier in beide Richtungen gehen und entsprechend ist das, wie gesagt, das Match, was für mich hier ganz oben in der Gunst steht, auch wenn es nicht um den allergrößten Titel geht. Aber sind wir ehrlich, ich habe nicht erwartet, dass man so viel aus diesem Turnier rausholen kann und dass man sagt, dass dieses Finale wirklich eine große Wertigkeit hat, die unterschiedliche Art und Weise, wie sich hier ein Cody präsentiert hat, wie sich ein Lance Archer präsentiert hat. Da hat man wirklich sehr, sehr vieles richtig gemacht bei diesem Turnier und das hat richtig Spaß gemacht. Und das Finale sollte hier einfach der krönende Abschluss sein und dann eben auch vielleicht ein Zeichen in Richtung Zukunft sein, was den Titel angeht. So, zwei Matches haben wir noch, Shaggy. Fangen wir dann doch erstmal an mit dem Stadium Stampede Match. Da haben wir Matt Hardy und The Elite, Adam Page, Kenny Omega und die Young Bucks hier, Matt und Nick Jackson, gegen den Inner Circle, Jericho, Hager, Sammy Guevara, Santana und Ortiz, Proud and Powerful. Und dieser Kampf wird ja ich habe es eingangs schon erwähnt, mit vielen Hasplern im TIAA Bankfield stattfinden. Das ist quasi ein Stadion, was direkt neben dem Daily's Place beheimatet ist. Wir haben schon gesehen, was die hier abgehen kann, wenn man den Jungs einfach mal freie Hand lässt. Da werden wir auch im Match of the Week noch drüber sprechen, Shaggy. Aber ich muss dich auch wieder fragen, was erwartest du dir hier? Weil das sind ja einfach so viele Menschen, die jetzt hier aufeinandertreffen. Und so ein Stadion bietet ja so viele Möglichkeiten für kreative Spots. Das wird ein Spektakel, oder?
Ich glaube auch, dass es ein Spektakel wird. Ich freue mich da wirklich sehr drauf. Du hast es jetzt leider schon vorweggenommen. Ich wollte gerade sagen, Matt Hardy und Omega hatten ja schon ein Match gegen Sammy und gegen Jericho. Und das hat ja Halt gemacht kurz vor dem Stadion quasi, kurz vor dem Rasen. Und ich hätte da gern mehr gesehen. Und mehr werden wir auf jeden Fall dann auf dem Rasen sehen. Das hat man jetzt in der diesjährigen Woche auch noch so ein bisschen gesehen, wie man es genutzt hat. Ich finde das spannend. Ich freue mich da sehr drauf. Und dieses Match hätten wir auch mehr eingehen sollen. Und das tun wir im Match of the Week. Das ist gut, dass du das erwähnt hast. Also lohnt sich da auch mal reinzuhören. Das war nämlich fantastisch witzig und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Allein das Golfkart war Gold wert. Aber hier werden wir vielleicht auch auf jeden Fall einen Cameo-Auftritt des Golfkarts sehen. Vielleicht sehen wir Vanguard 2 auch eingreifen, wenn es den geben wird. Ich glaube, hoffe schon. Und es wird ein Riesen-Brawl. Es wird mit einigen witzigen Momenten, mit einigen harten Momenten hier entstehen. Das ist ein langfristig aufgebautes Match. Es findet jetzt nicht in dem Wargames-Käfig oder Guts and Platz Match statt, wie ursprünglich
Blood and Guts.
Ja, war doch fast richtig. Statt wie ursprünglich mal gedacht, vielleicht kommt das auch noch. Aber ich finde jetzt gerade so, wie man es genutzt hat in den letzten Wochen hier in Jacksonville, die Arena und auch das Stadion, finde ich super, dass man das jetzt so macht. Und das wird ich glaube, ein sehr, sehr interessantes Match. Ich bin auch gespannt, ob könnte ich bei der Seiten der Elite, außer Metalli, vielleicht bei allen sehen, jemand auch auf die Tore klettert. Heißen die Tore im Football so? Heißen die auch Tore?
Ich glaube, ja.
Ich glaube, auf so ein Tor klettert und da von da Aktion oder irgendwie sowas zeigt oder ein Sammy Guevara oder wie auch immer. Das fände ich ganz spannend, das auch zu sehen. Und man wird sicherlich auch ja in den Publikumsbereich da in der Arena kämpfen. Also das wird ein Riesenbrawl. Und ich glaube, das wird ein Match sein, das uns in Erinnerung bleiben wird. Man kann es natürlich auch verkacken, aber ich glaube, AEW wird da was Gutes abliefern.
Ja, ich gehe auch davon aus, dass das jetzt nicht das beste Wrestling-Match werden wird, was wir gesehen haben. Es wird nicht the greatest Wrestling-Match ever, aber ich glaube, es wird ein verdammt unterhaltsames Match. Und auch da kann man ja gucken, wie man das filmt entsprechend, dass das dann auch wirklich spannend und dass da ein Fluss drin ist. Da muss ich auch sagen, wir haben jetzt hier auch den Vorteil, dass wir so viele Talents quasi haben, die zum einen so eine Umgebung gewohnt sind, also einen Matt Hardy oder auch einen Kenny Omega bei DDT hat er solche Matches oft bestritten, wo es einfach in sehr merkwürdigen Umgebungen zur Sache ging. Und da kann man, glaube ich, einfach sehr, sehr viel draus machen. Und wir haben genug Leute, dass da ein guter Fluss drin ist, dass da Tempo drin ist. Man wird oft mit Schnitten arbeiten, dass man quasi wirklich von einem Höhepunkt zum nächsten gescheucht wird und eben nicht nur diesen Spaziergang durch die Arena oder durchs Stadium haben wird. Was da genau passieren wird, das ist ja natürlich gar nicht so einfach. Aber ich denke auch, dass man hier nochmal diese Vanguard-Sache nochmal aufgreifen wird und dass vielleicht auch gerade ein Matt Hardy mit seinem neuen Charakter hier nochmal sich wirklich nochmal präsentieren kann und die Fehde natürlich auch mit Chris Jericho nochmal weiter angeheizt wird, weil das ist natürlich eigentlich hier der große Aufhänger irgendwo. Und da freue ich mich drauf. Aber ich muss auch sagen, ich will auch irgendwann hier The Elite Deletion haben irgendwo bei AEW. Das muss ich auch noch irgendwann haben. Und ich glaube, das hier kann der entsprechende Aufgalopp dafür sein. Von der einen Verrücktheit zur noch größeren Verrücktheit. Und da habe ich Bock drauf. Und das ist ein guter Filler. Und ich muss auch sagen, das passt mir aktuell auch besser in Kram als so ein Steel Cage Match, weiß ich nicht ganz so ernst nimmt, weil man da vielleicht auch mal hier und wieder mal drüber lachen kann. Ich meine, wir haben selbst drüber gelacht, als Sammy Guevara mit dem Golfkart überfahren worden ist. Ich muss jetzt noch drüber lachen, tut mir leid. Und was daraus geworden ist, also da bin ich sehr gespannt drauf einfach. Und das wird ein schöner Brawl werden, wo ich irgendwie Bock drauf habe. So. Wer gewinnt, Shaggy?
Wer gewinnt, ist die Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, ja, möglicherweise. Ich meine, vielleicht wird es auch noch weitergehen, das wissen wir. Aber Adam Page wird hier einen entscheidenden Faktor spielen. Der ist jetzt wieder endlich zurück, genauso wie die Young Bucks. Aber die Geschichte Adam Page, Kenny Omega, die sich ja auch nicht immer so gut verstanden haben, da wir zusammengerauft haben. Und auch die Geschichte mit dem Bier in der Hand, die wird vielleicht hier auch mal wieder aufgegriffen und eine Rolle spielen. Adam Page wird das Tünglein an der Waage sein. Das habe ich richtig gesagt, oder?
Ja,
perfekt, bin überrascht. Oder? Wow. Adam Page, ich sag's nochmal, Konzentration. Adam Page wird das Zünglein an der Waage sein. Ich weiß noch nicht, auf welcher Seite am Ende, ob er jetzt schuld sein wird, dass sein Team verliert oder ob er den Sieg einfahren wird. Aber Adam Page ist ein Charakter, der ja vor Corona auch der interessanteste Charakter war und der beim Publikum mit Abstand am oversten, gibt's das Wort, am oversten war.
Der war am bigsten.
Ja, die Klappe. So, oh, es ist schwer. Ich habe mir tatsächlich gar keine Gedanken gemacht. Deswegen versuche ich so lange auszuholen, bis mir irgendwie eine Funke-Idee kommt, wer gewinnen könnte.
Zeitspiel.
Ich gehe aufs Spiel auf Zeit. Ich glaube, es wird keinem wehtun, jetzt hier zu verlieren, wie auch immer. Vielleicht wird auch ein Matt Hardy, es wird auch Matt Hardy sein, der den Pin fressen wird dann. Aber ich tippe auf Matt Hardy, die Elite gewinnen.
Ja, ich tippe auf die Heels. Einfach, weil ich sehen möchte, wie diese Fehde noch ein bisschen weitergeht.
Die kann
ich
glaub, ja auch das so ist weitergehen.
Ja, eben deswegen. Aber ich glaube, dass ich halte es dann immer für sinnvoller, wenn die bösen Buben gewinnen, als wenn die Babyfaces gewinnen. Deswegen tippe ich hier einfach mal auf die Heels und darauf, dass das irgendwie sich ein Chris Jericho hier durchmogelt und den Sieg hier einfährt. Und dann werden wir sehen, wie die ganze Geschichte dann auch im Speziellen mit Matt Hardy und dem ganzen Drumherum, wie das da weitergeht. So, Shaggy, und damit sind wir dann schon beim vermeintlichen Hauptkampf angekommen. Die Frage ist, glaubst du, dass das Match um die AEW Championship zwischen Mr. Brody Lee und John Moxley. Glaubst du, das wird der Main Event werden? Oder glaubst du, man macht hier vielleicht das Match um die AEW TNT Championship zum Headliner?
Ja, das ist eine gute Frage. Oder vielleicht auch das Stadium Stampede Match. Das kann ja auch noch sein, dass das der Main Event wird. Also vom Standing her ist das von den drei genannten Matches sicherlich das Schwächste. So blöd das klingt, so komisch das klingt, obwohl es hier um den wichtigsten Titel der Liga geht, der eigentlich, so wie AEW auch die Wrestling-Geschichte eigentlich wichtig ist und bedeutsam benutzt, müsste eigentlich das Match auch der Main Event sein. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es hier nicht so sein wird. Warten wir es ab. Ich wäre nicht enttäuscht, wenn das doch der Main Event wäre, dann würde ich AEW verstehen. Ich kann es aber auch verstehen, wenn man das schon vorher als letztes Match zeigen wird. Ist eine gute Frage. Das Match ist ja auch, ich habe es heute auch schon ein paar Mal gesagt, hier geht es nicht um Momentum, sondern aus der Not geboren, so ein bisschen gefühlt zumindest. Ich weiß nicht, ob das so geplant war. Man hatte keinen Gegner für John Moxley erstmal. Eigentlich war es ja so auch aufgebaut, dass die Geschichte mit Jericho noch weitergeht, dachte ich zumindest. Aber ist im Moment jetzt erstmal nicht so. Vielleicht wird das dann nochmal aufgegriffen. Brody Lee, der als interessanter Charakter, ist für mich aber trotz allem kein Main-Eventer. Ich sag's nochmal, die Dark Order, auch wenn jetzt Stu Grayson und Evil Uno plötzlich, weiß ich nicht, wo die sind, wahrscheinlich zu Hause, die ja eigentlich Dark Order waren, die immer den Exalted One vorstellen wollen. Die sind ja aktuell jetzt nicht mehr zu sehen, dafür gibt's ja jetzt die Nummer 10, Preston Vance, genau, der jetzt als Nummer 10 eher im Rampenlicht stand als der Original Dark Order Club. So sagt man es nicht. Egal, Brody Lee ist jetzt da. Ich finde, der Charakter ist super. Das ist für mich trotz allem ein Midcard-Stable. Und das ist ein guter Midcard-Mann, ein guter Wrestler. Ich glaube auch, dass er und John Moxley, die kennen sich ja relativ gut. Die haben auch eine WWE-Geschichte. Die kennen sich aber auch aus dem Indies-Bereich. Kommen beide auch aus einem ähnlichen harten Wrestling. Und ich glaube, die können ein super Match abliefern. Das steht außer Frage. Und man hat es auch relativ gut aufgebaut, obwohl man jetzt nicht lange Aufbauzeit hatte. Aber man hat da eine Geschichte drum gestrickt, die ich gut fand und die mich auch unterhalten hat. Aber es ist für mich kein Main Event in dem Sinne. Und alles andere als ein Sieg von John Moxley würde mich sehr, sehr überraschen.
Ja, würde mich auch stark überraschen. Der gute Ten übrigens inzwischen der High Knight der Dark Order. Also Spezialposten hier. Ich muss sagen, ich bin bei allem, was du gerade eben schon erwähnt hast, bin ich komplett bei dir. Also ich mag einen Brody Lee unheimlich gerne. Und ich finde auch, dass man seinem Charakter, gerade wenn man seine Vergangenheit anschaut, dass man dem einen interessanten Twist gegeben hat. Und dass er eigentlich ja scheinbar so gar nicht in diese Rolle passen möchte, aber sich eigentlich dann doch ganz gut damit zurechtfindet. Und ich hätte auch ehrlich gesagt nicht erwartet, dass er auch in den Promos dann doch so gut, ich sage jetzt absichtlich gut und nicht irgendwie herausragend oder sonst irgendwas, sondern ich finde, was er am Promos bringt, das ist gut, bis manchmal auch ein bisschen drüber, aber jetzt nicht Weltklasse. Trotzdem habe ich das nicht erwartet. Insofern passt er da eigentlich ganz gut rein. Wie du schon richtig gesagt hast, die Fehde ist relativ kurzfristig aufgebaut. Das macht es natürlich so ein bisschen schwierig, das auch als Main Event anzusehen. Und auch einen Brody Lee, obwohl er natürlich jetzt schon die ersten Siege hier eingefahren hat, so als doch relativ neuer Charakter innerhalb von AEW, dass man den jetzt gleich hier reinschmeißt, wirkt natürlich ein bisschen übereilt und möglicherweise auch aufgrund der aktuellen Umstände es dem verschuldet ist. Trotzdem sollte ein hartes Match werden. Es gibt Matches zwischen den beiden, die sind nicht ganz so gut gelaufen, sagen wir es mal vorsichtig, in der früheren Zeit. Ich glaube aber, dass man sich hier ein bisschen besser aus der Affäre ziehen wird. Trotzdem ist es für mich gefühlt nicht der Main Event. Das sage ich auch mal ganz klar, sondern es ist für mich eher so ein Match, das kann man vielleicht als Co-Main Event bringen und dann vielleicht eins der anderen Matches, die wir schon angesprochen haben, als Hauptkampf bringen. Wir haben es ja auch schon in der Vergangenheit gesehen, dass nicht unbedingt der große Titelmatch hier am Ende der Card stehen muss, sondern auch mal ein außergewöhnliches Match da stehen darf, beispielsweise beim Unsanctioned Match, was man ja quasi nach dem Event gebracht hat, damals bei Full Gear. So.
Ich finde ja den Ausdruck Co-Main-Event sehr schwierig, sagen wir es mal so. Weil, wenn ja, man
ich weiß, was es nur ein Main-Event gibt.
Es gibt nur ein Main-Event, aber das ist ja auch etwas, was die WWE so ein bisschen geschaffen hat, irgendwie Triple-Main-Event, Co-Main-Event oder All Matches are Main Events. Also das ist dann schon ein bisschen schwierig, weil letzten Endes der Hauptkampf ist am Ende der Show, das ist der Main Event. Aber klar, ich weiß, was du meinst.
Ja. Insofern, ich sehe aber hier auch eine Titelverteidigung von Moxley, auch in der Art und Weise, wie er sich jetzt immer präsentiert hat. Ne, von wegen hier, gib mir mehr. Hat er auch als Brody Lee hier die Herausforderung ausgesprochen hat und obwohl Moxley am Boden gelegen hat, hat er auch nur gesagt so, hey, schön, dass du fragst irgendwo, ne? Also dieser Never Give Up-Charakter von Jon Moxley und dieser Fighting Spirit, den er hier immer an den Tag legt, das passt ja auch zu der zahlenmäßigen Überlegenheit, die wir hier sicherlich auch im Match sehen werden. Ich rechne hier mit jeder Menge Eingriffen, ich rechne mit Ref-Bumps und ich rechne damit, dass das wirklich hier hin und her geht, aber am Ende dann eben doch der gute Moxley hier seinen Titel verteidigen wird. Das sind so meine Erwartungen an das Match und das beide gute Matches abliefern können, das wissen wir. Bei einem Brody Lee ist es natürlich jetzt mal wirklich seit gefühlten Ewigkeiten mal wieder ein Moment, wo er absolut im Rampenlicht steht. Und das wird auch interessant sein zu sehen, wie er sich da schlägt, oder Shaggy? Weil, sind wir ehrlich, bei WWE hat er ja als Singles-Wrestler, abgesehen von seinem IC-Title-Run und seinem komischen Fehde mit Randy Orton und Bray Wyatt, wir erinnern uns dran, jetzt nicht wirklich die großen Chancen bekommen und jetzt auf einmal hier gleich bei seinem ersten Pay-Per-View im Titelmatch zu stehen, ich sage absichtlich nicht Main Event, das ist dann schon eine ganz andere Kiste, oder?
Da muss ich dir eine Sache widersprechen. Also wir erinnern uns nicht dran, also ich zumindest nicht, an diese Fehde und diese Geschichte. Ich weiß noch, dass er Intercontinental Champion war, das weiß ich noch, aber an eine Fehde mit Randy Orton kann ich mich null erinnern, tut mir leid. Ansonsten, klar, kann er hier beweisen, dass er auch mehr ist als nur ein solider Tag-Team-Wrestler, ein solides Stable-Mitglied. Er ist jetzt der Anführer einer Gruppierung. Er ist jetzt quasi, er steht jetzt im Einzelbereich. Er steht jetzt zumindest im World-Title-Match. Und da muss er auf jeden Fall noch andere Facetten seiner Arbeit zeigen. Und das hat er am Mike gemacht. Da bin ich auch, genauso wie du, auch ein bisschen überrascht gewesen, dass er das so sehr gut eigentlich abgeliefert hat. Also viel besser, als ich das dachte, tatsächlich auch. Das finde ich, da hat er überzeugt. Das kann man ihm abnehmen. Trotz allem ist es ein Midcard-Charakter und der sollte auch danach wieder da in der Midcard bleiben. Und ich glaube auch hier, dass ein Jon Moxley ganz klar, was auch das Standing angeht, Brody Lee überlegen sein muss und sein wird.
Ja, deswegen rechne ich hier mit Titelverteidigung. Und damit sind wir dann auch schon durch hier mit der Preview eigentlich. Und deswegen nochmal gefragt, Jackie, jetzt nachdem wir, ich habe vor dem Podcast gefragt, wie ist deine Erwartung für den Event? Und jetzt frage ich dich hier, nachdem wir alle Matches nochmal durchgegangen sind, was sind deine Erwartungen jetzt? Bist du gehypter als vorher?
Ja, also das war eine sehr gute Preview, muss ich sagen. Also ich bin jetzt tatsächlich gehypter. Ich habe jetzt noch mehr Bock darauf. Hat Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Gibt's jetzt nicht noch eine Bananenwertung? Ist das nicht so?
Nein, die Bananenwerte gibt's erst nach der Review. Was willst du denn jetzt sagen?
Stimmt,
macht Jackie, total Sinn. Willst du dir selber nicht eine Bananenwertung geben?
Macht total Sinn, was du sagst. Stimmt, ich bin eigentlich zu selten in Previews und Reviews. Deshalb würde das wahrscheinlich keinen Sinn machen. Wir können uns selber eine Bananenwertung geben. Das war nämlich eine sehr, sehr gute Preview, wie ich finde. Journalistisch sehr gut aufgearbeitet mit einer fantastischen Stimme und Olaf auch mit dabei. Also viel besser kann es eigentlich auch gar nicht sein.
Ja, journalistisch. Wie war das nochmal mit Randy Orton und Bray Wyatt und Brody Lee, Shaggy?
Ich bin ja ein AEW-Journalist.
Das war übrigens im Vorfeld von WrestleMania 33.
Haben die bei WrestleMania 33 ein Match gegeneinander gehabt?
Nee, aber da war Randy Orton gegen Bray Wyatt und da war doch Randy Orton zwischenzeitlich quasi mit, da haben die beiden doch quasi um die Gunst von Bray Wyatt gebuhlt, mehr oder weniger.
Das weiß ich nicht mehr, aber ich erinnere mich noch an die Maden und das brennende Haus.
Genau, das gab's auch und die Würmer und alles Mögliche. Egal, wir wollen jetzt nicht über solche Dinge reden, so unschöne Dinge. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auch auf AEW Double or Nothing und dann gibt's auch bei uns im Free-Verteiler gibt's dann quasi auch die Review am Sonntagnachmittag, werden wir die aufnehmen, wenn wir das alle geschaut haben und dann könnt ihr euch am Nachmittag unsere Eindrücke zum Event anhören. Da ist dann der David auch noch mit dabei, da sind wir wieder eine Dreierkonstellation. Und werden da noch einmal die Ergebnisse und die Ereignisse Revue passieren lassen. Und Shaggy, du darfst jetzt noch mal ein paar Worte sagen. Und ich sag schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal, bis zum Match of the Week. Und Dankeschön fürs Supporten. Und der Shaggy geleitet euch jetzt in den Feiertag hinaus.
Ja, ich bin auf jeden Fall heiß auf Double or Nothing. Freue ich mich wirklich sehr. Und ich bin auch ganz gespannt. Und ich bin auch wirklich ein Fan davon, dass, klar, die AEW steht auf die Wrestling-Geschichte, auf die Wrestling-History. Aber man hat einen Unterschied gemacht, den ich sehr, sehr gut finde. Man strahlt die Pay-Per-Views am Samstag aus. Das heißt für mich ganz geil. Ich kann das auch relativ zeitnah schauen, wie mein aktueller Rhythmus ist. Bedeutet es für mich, ich stehe eh morgens um 5 auf im Moment. Ich weiß nicht warum. Tue ich. Und werde es dann direkt danach, wenn es schon fertig ist, werde ich es mir anschauen können und da freue ich mich drauf. Und ich freue mich darauf, am Sonntag mit dir und dem David darüber zu reden und ich glaube, das wird ganz spannend und dann gibt es endlich die Bananenwertung, die ich ja jetzt schon tätigen wollte. Seid gespannt, wie viel Bananen wir alle dann vergeben werden. Double or Nothing, schaut alle rein und wir hören uns dann wieder hier bei Headlock. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.